In Deutschland hat sich die Merkel quasi entschuldigt bei jeder Maßnahme und gesagt, wir müssen es tun, aber ich weiß, das ist vorübergehend und eigentlich nicht systemkonform. Das ist eine Tonalität. Bei uns, wurscht, machen wir, bis der Verfassungsgerichtshof entscheidet, ist das eh schon wieder aufgehoben.
Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt. Ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen. Zeit für Gespräche, Zeit für Antworten auf Augenhöhe.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Ausgabe der Zeitgespräche. Wieder hier aus der Wiener Urania, wie ich immer sage, dem Herzstück oder Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Ich habe heute einen ganz, ganz spannenden Gesprächspartner, der über viele, viele Jahre die österreichische Bundesverwaltung im höchsten Maße gestaltend geprägt hat. Herzlich willkommen, Sektionschef in Ruhe, Professor Dr. Manfred Matzka. Manfred, herzlich willkommen. Danke dir, dass du Zeit hast.
Danke für die Einladung.
Ja, lieber Manfred, du hast einen beeindruckenden Lebenslauf. Ich darf vielleicht noch ein paar ganz, ganz wichtige Stationen zitieren. Du bist Jurist, Verwaltungsrechtler im besten Sinne des Wortes, hast im Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes gearbeitet, warst dann Kabinettschef im Innenministerium, Sektionschef im Innenministerium für Pass, Fremden, Asyl und Grenzkontrollwesen, hast da sehr viel publiziert in der Zeit und bist dann 1999 Präsidialchef des Bundeskanzleramts geworden, bis 2015 Präsidialchef des Bundeskanzleramts, ist der höchste Beamte der Republik und hast begleitend dazu auch immer wieder eine ganze Reihe von wesentlichen Funktionen ausgeübt. Ich darf vielleicht nur eine nennen, auf die wir dann im Gespräch auch kommen können, die des Aufsichtsratschefs der österreichischen Bundestheater, der Bundestheater Holding. Ich darf da gleich die Frage stellen, wie schaut es um die österreichische Verwaltung aus?
Grundsätzlich bin ich stolz auf diese Verwaltung immer gewesen und noch immer. Das ist eine der Verwaltungen mit der längsten Tradition. Das kommt von der Maria Theresia und in 300 Jahren lernt man schon einiges. Ja. Diese Tradition wurde auch ernst genommen. Es ist, glaube ich, was Korruptionsfreiheit anlangt, was Arbeitsethos anlangt, was die Bindung an die Gesetze anlangt, eine traditionalistisch orientierte Verwaltung, die das aber mit vollem Bewusstsein, mit vollem Willen, mit demokratischer Überzeugung gut macht. Punkt Absatz. Es steht im Moment nicht mehr gar so gut um diese Verwaltung, weil es in den letzten Jahren, der Trend sind vielleicht auch etwas weiter zurückliegend in den letzten zwei Jahrzehnten, Entwicklungen gegeben hat, die einer wohlgeordneten, gut funktionsfähigen Verwaltung, sagen wir mal, nicht gut tun. Ja. Stichwort 1, politische Besetzungen aus Ministerbüros, aus Kabinetten hinein in die Häuser, was dazu führt, dass in den Spitzenrängen Sektionsleiterebene Menschen sitzen, die nicht mehr das Vertrauen ihres Apparats haben, deren Loyalitätsbindung eher kurzfristig an die politisch wechselnden Spitzenfunktionäre, Minister orientiert ist. Das tut der ganzen Systematik nicht sehr gut. Und auch die Qualifikation der Leute, die hier quer einsteigend hineingeschoben werden, ist nicht unbedingt immer eine optimale. Und dazu einige organisatorische Änderungen, zeitliche Befristung von Sektionschefs, das Einziehen einer Generalsekretärsebene, ein grundsätzliches Misstrauen der politischen Spitze gegenüber der Verwaltung, was unberechtigt ist in diesem Lande. All das hat dazu geführt, dass hier, sage ich, die Willfährigkeit der Verwaltung einem kurzfristigen politischen Trend zu gehorchen, zugenommen hat. Und das tut der Verwaltung
ist nicht gut. Eine Amerikanisierung?
Naja, das ist scheinbar eine Amerikanisierung. Wenn man sich die amerikanische Verwaltung anschaut, ist es so, dass dort die Kader der Verwaltung eigentlich sehr konstant bleiben. Es wird eine Spitzenebene ausgewechselt, aber die Kader bleiben. Das ist durchaus eine sehr konstante Verwaltung. Es ist eher eine Osteuropäisierung. Ich kenne das Phänomen aus Osteuropa, dass die komplette Führungsgarnitur ausgewechselt wird. Und wenn das so ist und wenn dann die Loyalitäten eines Sektionschefs nur mehr dem jeweiligen Minister gehören, dann kommt es zu solchen Erscheinungen, die wir aus den Medien der letzten Wochen kennen. Also da gibt es Entscheidungen, die nicht nachvollziehbar sind, da gibt es also abschätzige Dialoge über Mitarbeiter und Institutionen, da wird versucht, nach dem Mund zu reden und schön zu tun und die Sache und die Rechtsordnung aus dem Auge zu verlieren. Und auch manches, was vielleicht nicht gut geklappt hat in der Pandemiebekämpfung, ist darauf zurückzuführen, dass in diesem Ministerium, Gesundheitsministerium, die Pflege und Entwicklung des Verwaltungsapparats in den letzten 5, 6, 7 Jahren sträflich vernachlässigt wurde.
Du hast ja sozusagen unter vielen Kanzlern, Ministern und so weiter, in Anführungszeichen, gedient. Jetzt hast du auch eine persönliche politische Gesinnung, die gemeinhin bekannt ist, aber du hast das immer getrennt. Und der Hans Kelsen hat ja den Beamten eine bestimmte Rolle in der Bundesverfassung zugeordnet, die über den Dingen steht. Und das bricht.
Wir haben in der österreichischen Verfassung ein sehr starkes Prinzip, das Legalitätsprinzip. Ja. Die gesamte Verwaltung darf nur aufgrund der Gesetze ausgeübt werden. Und das ist jetzt nicht nur ein Satz, sondern das geht hinein in die Überzeugung, in das tägliche Handeln, in die Ausrichtung dessen, wie man die Verwaltung führt. Das ist wirklich ganz tief verankert. Und das ist radikaler verankert als in jeder anderen Verfassung, die ich kenne. Das prägt. Der Beamte ist dem Gesetz verpflichtet, einmal primär und dann allem anderen, dann der Politik. Ja. Das funktioniert. Es funktioniert dann, wenn beide Seiten, die politische Spitze und die administrative Apparatur, um ihre Rolle wissen. Die politische Spitze soll steuern, soll politisch vorgeben, aber nicht rudern. Die Verwaltung soll rudern, aber nicht Politik machen.
Ja.
Wenn das beidseitig akzeptiert wird, das ist mitunter ein bisschen schwierig, aber im Grunde geht's. Und jede Seite akzeptiert die Rolle der anderen Seite, dann kommt das Gescheites raus. Im Übrigen ist das auch die effizienteste Art, so etwas zu gestalten. Und ich habe unter meinen 7 Kanzlern sehr viele Sozialdemokraten gehabt. Ich hatte über meine lange Phase auch den Bundeskanzler Schüssel, mit dem mich keine politische Liebe verbunden hat. Wir waren nicht per Du miteinander, aber es war eine ordentliche, geschäftsmäßige Beziehung, streng kontrolliert.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, wenn er etwas delegiert hat auf die Verwaltung, dann durfte ich das auch und konnte ich das auch umsetzen, so wie ich es mir gedacht habe. Da wurde nicht quergeschossen, nicht interveniert. Ich glaube, er war es letztlich zufrieden, weil er mich nach 5 Jahren anstandslos verlängert hat. Mit dem Bemerken, ich kann das Geschäft, ich soll es weitermachen, aber ich soll, bevor es nicht entschieden ist, nicht darüber reden, weil sonst kriegt er politische Schwierigkeiten und ich vielleicht auch. So ungefähr war das in Tonalität. Aber nein, das zeigt nur, dass es möglich ist, wenn sich beide Seiten dran halten.
Aber sag Stichwort Verlängerung, ist nicht diese 5-Jahres-Bindung von Leitungsfunktionen, widerspricht das nicht sozusagen dieser kelsenschen Idee oder des kelsenschen Beamtenbildes?
Naja, dem, vielleicht nicht so sehr dem kelsenschen, aber klassischen Bild des bürokratischen Modells. Ja? Da ist der Beamte auf Lebenszeit und die Funktion auf Dauer und hängt von seiner Qualifikation ab. Ich glaube, dass diese strikte 5-Jahres-Bindung kein sehr guter Schritt war. Ich würde es aus heutiger Sicht, und es ist jetzt immerhin schon fast 20 Jahre her, dass das eingeführt wurde, aus heutiger Sicht würde ich sagen, es wäre besser gewesen, man hätte zwar 5 Jahre begrenzt, aber bei Ende der 5 Jahre irgendeine Art von Evaluierung, Objektivierung vorgesehen. Heute läuft es automatisch aus, ohne Angabe von Gründen. Es kann ein guter Mann, eine gute Frau sein, ist egal. Wird dann zwar nicht entlassen aus dem Bundesdienst, aber fällt doch auf eine Position zurück, die die Hälfte der bisherigen Einkunftssituation betreibt. Also schon ein ziemliches Druckmittel.
Ja.
Das ist nicht sehr gut. Man sollte den guten Leuten die Chance geben, sich zu beweisen und auch jemandem, kleiner Kommission, zu beweisen, was man gemacht hat, ob man es gut gemacht hat. Und danach gibt es dann vielleicht ein Gutachten und der Minister entscheidet dann, der Minister ist allerdings immer frei zu entscheiden, wie er das möchte, weil er ist der Ressortverantwortliche oder die ressortverantwortliche Person.
Aber billiger ist die Verwaltung dadurch nicht geworden?
Nein, die ist überhaupt nicht billiger geworden. Ja. Der Trend geht ein bisschen dahin, Menschen auslaufen zu lassen in Funktionen, von denen man glaubt, die hätten keine politische Loyalität. Da das aber doch gemeinhin ganz gute Leute sind, kann man die nicht zum Umblättern des Bundesgesetzblatts ins Wesenkammerl setzen, sondern schafft dann eine Funktion. Ja. Ja. Stabstelle für Schlag mich tot, für weiß nicht was. Ja. Und ja, wenn man sich das Organigramm der Ministerien sorgfältig anschaut, dann sieht man, dass seit der Regierung Kurz I es an Stabstellen, Sonderorganisationen, Thinktanks und so weiter nur so wimmelt. Mhm. Das sind mehrere Dutzend an der Zahl, davon allein eine große Handvoll im Bundeskanzleramt. Mhm. Und in jedem sind dann ein, zwei hochrangige Verwaltungsleute versteckt mit einem Salär, das irgendwie so zwischen 70 und 100.000 Euro im Jahr beträgt. Und das ist eigentlich schade um diese Ressourcen, weil die laufen leer. Nicht nur, dass sie nichts zu tun haben, die haben natürlich Ideen. Und wenn sie dann bösartig sind, weil man sie gestanzt hat auf gut wienerisch, dann können sie auch ganz schön Sand ins Getriebe streuen. Ja. Niemand kann etwas dagegen tun. Ja. Und manche Unzulänglichkeiten in der heutigen Justizsituation führe ich genau darauf zurück.
Ich verstehe. Sag, jetzt warst du Präsidialchef im Bundeskanzleramt. Das heißt, du bist an der Spitze der Sektionschef gestanden, hast deren Arbeit und die Arbeit der gesamten Verwaltung dort koordiniert. Wozu braucht man dann eigentlich einen Generalsekretär?
Das ist eine gute Frage, die kann ich nur zurückgeben, ich weiß es auch nicht. Ja. Ich weiß, warum man es gemacht hat. Ja. Erfindung Regierung Kurz I ist ein neuer Typ von Generalsekretären. Ja. Nominell gab es Generalsekretäre auch schon früher, aber mit völlig anderen Rollen. Ja. Kurz I, was war die Idee dahinter? Die Verwaltung direkt und ganz eng an Kanzler und Vizekanzler zu binden. Die Generalsekretäre wurden vom Kanzler ausgewählt und nicht vom zuständigen Minister und haben auch durchaus dem Kanzler rapportiert und nicht dem zuständigen Minister. Und unter dem untergeordnet die Sektionschefs. Das demotiviert die Sektionsleiterebene ganz massiv und mediatisiert dann die Abteilungsleiter und führt dazu, dass man zwar Akten macht und Dinge vorbereitet und Projekte durchführt, aber schupft sie dann auf die nächste Ebene, weil es ist ja ohne dies noch wer drüber. Mhm. Und dann noch wer drüber, noch wer drüber. Mhm. Und zum Schluss geht das alles bei einem Generalsekretär zusammen, der ja nicht in der Lage sein kann, das ganze Haus zu überblicken und das ganze Haus zu steuern. Wenn der das dann auch durchwinkt, dann haben wir Verordnungen, wie wir sie hatten in der Pandemie, mit 23 Rechtschreibfehlern in einer einzigen Verordnung. Mhm. Das ist dann das Endergebnis. Also ich glaube, das ist keine gute Sache. Jedes Management-Lehrbuch sagt auch, der Vorstandsvorsitzende muss den direkten Kontakt zur zweiten Ebene haben. Mhm. Also ich glaube, ein Ministerium ist dann gut geführt, wenn der Minister, die Ministerin mit den Sektionsleiterinnen einmal in der Woche zusammensitzt und die groben Linien bespricht. Mhm. Das hat mir gepasst, das nicht, in die Richtung geht es, das lass es bleiben, das gefällt mir gut. Dann läuft das Werk. Mhm. Weil 700 Menschen in einem Ministerium allemal mehr zusammenbringen als das beste Dutzend in einem Ministerbüro plus einem Generalsekretär.
Sag Manfred, was macht überhaupt eine gute Verwaltung aus? Zeitgemäße, moderne Verwaltung.
Erster Punkt, klare Trennung der Politik von Verwaltung, also von Steuern und Rudern. Strategie und Operativität. Zweiter Punkt, klare Verantwortlichkeiten der Verwaltungsspitze mit klar delegierten Zuständigkeiten. Dritter Punkt, da bin ich jetzt beim alten Max Weber, Aufteilung der Zuständigkeiten und der Kompetenzen. Ja. Vierter Punkt, allem voran geht die Qualifikation. Fünfter Punkt, man muss nicht nur sein Fach beherrschen. Das heißt, ich halte sehr viel davon, dass die Verwaltungsmenschen hochqualifiziert sind. Das ist keine akademische Hybris, sondern man muss was gelernt haben, weil das vis-à-vis hat auch was gelernt. Ja. Also hochqualifiziert, aber darüber hinaus muss man auch noch Verwaltung können. Das hat eigene Gesetzlichkeiten auf diesem riesigen Klavier zu spielen. Und damit bin ich beim sechsten Punkt. Ich empfehle, in einem Land wie Österreich, mit dieser kulturellen Tradition und mit dem Geist, der durch das Land weht, ich empfehle, für Spitzenfunktionen Menschen auszusuchen, die etwas mit der Kultur am Hut haben.
Ja, das.
Ich habe immer gescherzt, habe gesagt, ich hätte gern als einfachter Dienstprüfer für den höheren Ministerialdienst, dass man Instrument spielt. So ernst ist es nicht gemeint, aber das Verständnis von etwas anderem als bloß dem, was innerhalb des Amts vorgeht, das ist schon sehr wichtig.
Das ist wichtig, diese Vernetzung. Nein, du hast ja im Bundeskanzleramt, wenn ich sagen darf, du hast ja dort auch, bist ja auch sozusagen federführend an der Entwicklung großer Ausstellungen beteiligt gewesen. Du hast ja das Haus auch geöffnet.
Ja? Ich war ja sehr froh, als bei einer Regierungsumbildung die Kultur ins Kanzleramt. Es war schon Kultur drin im Kanzleramt. Kamen die Zuständigkeiten für die Kultur, aus denen teilweise nicht sehr viel gemacht wurde, denke ich an die Zeit Morag, aus denen aber in anderen Zeiten schon sehr viel gemacht wurde, da denke ich an die Zeit Ostermeier. Ja. Und das war in einer wohlgeordneten Verwaltung, in meiner eigenen Sektion, wo sehr viel delegiert war, hatte ich ausreichenden Freiraum noch, mich um solche Dinge zu kümmern. Und wir haben dann, das Staatsarchiv gehört zum Bundeskanzleramt Ressortbereich, wir haben dann sehr schöne Ausstellungen gemacht. Immerhin der Bundespressedienst ist ja für die Öffentlichkeitsarbeit der Regierung zuständig. Ja. Eine Ausstellung, Jubiläum, 100 Jahre Ausbruch Erster Weltkrieg, die Rolle des Kriegspressequartiers in den Jahren des Ersten Weltkriegs, großartige Dokumente, bis hin, dass wir im Zweiten Hof ein Feldkino aus Pavlatschen aufgebaut haben. Wien sei Dank, Wien hat uns eine Forsthütte einen Monat lang geliehen für das Feldkino. Mhm. Wir haben im Innenhof des Palais Borgia einen Schützengraben ausgegraben, aber nicht um den Schützengraben zu verherrlichen, sondern um zu zitieren, dass der Kriegspressequartier im Prater einen Mini-Schützengraben ausgehoben hat 1914 für die Kinder, damit sie da spielen konnten, was der Papa derweilen an der Front macht. Das ist eine völlig skurrile Perversität von Werbung. Also das war eine schöne Ausstellung, 30.000 Besucher. Ja. Und das Highlight war dann 2015, 200 Jahre Wiener Kongress, der am Ballhausplatz stattgefunden hat, wo wir den Ballhausplatz, also das Original, den Originalschauplatz, zugänglich gemacht haben als Museum für diese Ausstellung unter Einbeziehung der Peripherie. Mit 65.000 Besuchern eine großartig besuchte Ausstellung und da konnte auch sehr, sehr viel vermittelt werden, nicht nur von der historischen Substanz, sondern auch die Bedeutung des Wiener Kongresses für das Zusammenwachsen Europas und für eine Konstruktion eines Europas gleichgeordneter Staaten, die auf einer Augenhöhenebene miteinander ein gemeinsames Projekt führen.
Da gibt es ja auch eine großartige Publikation mit führenden Historikern, die du initiiert hast.
Es hat das Staatsarchiv, Führung Mardatana und andere, einen sehr opulenten Bildband zum Wiener Kongress herausgegeben, der in Details geht, etwa die Lebenssituation in den Vorstädten zur Zeit des Wiener Kongresses. Da war ja High Life und ganz viele Mädchen gingen hier dem Vergnügungsgewerbe nach, sagen wir mal so, gezwungenermaßen. Die Mietpreise sind ins Unendliche hinaufgeschnallt, im Wiener städtischen Bereich. Das hat auch eine sozialhistorische Bedeutung. Aber dann auch viele andere sehr gute Beiträge, berührend ein Beitrag über das Komitee zur Abschaffung der Sklaverei beim Wiener Kongress. Dem Komitee sind Dossiers vorgelegen mit Bildern. Und da waren so Bilder dabei, wie schlichtet man, ich sage es jetzt brutal, so wie es gemeint war, wie schlichtet man die meisten Neger auf einem Schiff, nicht? Oder schwarzafrikanische Sklaven, die hinüber transportiert wurden. Und da wurde der Schiffsgrundriss gezeichnet und dann lauter so schwarze Männlein hinein, die Kopf und Fuß vertauscht drinnen gelegen sind, damit man möglichst viele reinkriegt. Also das sind auch kraftvoll anschauliche Dinge zur politischen und sozialen Realität drin. Und mich hat man eingeladen, ein Vorwort zu schreiben über die Aktualität des Wiener Kongresses. Und ich habe ein bisschen herauszuarbeiten versucht, wie das heutige Europa und die Europäische Union und das Selbstverständnis der Staaten, wie viel das zu tun hat mit diesem Wiener Kongress, der ja doch außen- und international politisch gesehen ein sehr fortschrittliches Ding war. Ja. 100 Jahre Frieden. Innenpolitisch gesehen und demokratiepolitisch natürlich den Grundstein gelegt hat für die Repression des Vormärz und dann für eine europaweite akkordierte Niederschlagung jeglicher Revolution, wo immer sie aufgepoppt ist, aber Belgien, Polen.
Der Ballhausplatz war das Zentrum Europas.
Und der Ballhausplatz war das Zentrum der Befehlsausgabe, von dort erfolgt ist die Message Control. Pressezensur. Ja, ja. Von dort erfolgt sind internationale Netzwerke der Bad Guys, von dort wurden gesteuert internationale Konferenzen. Da war der Freiherr von Gentz, von der Gentzgossen, ein begnadeter Diplomat und Formulierer, aber inhaltlich eine Galionsfigur des europäischen Konservativismus, der im Übrigen dann in seinen späten Jahren das gar nicht mehr aus Überzeugung mitgetragen hat, aber auf Geheiß seines Chefs, des Metternich, das halt umgesetzt hat, gegen immer höhere Geldsumme, die man ihm als Reisespesen zahlen musste, so nebenbei.
Du hast ja in einem Büro gearbeitet, das ja, glaube ich, dem Metternich zugeordnet war. Ne?
Ja, diesen Zeiten war ja die Organisation des Ministeriums so, dass der Minister auch drin gewohnt hat.
Ja.
Daher war Außenminister und Staatskanzler im Ballhausplatz, das war seine Sommerresidenz, die andere private Residenz war ja draußen, wie wir wissen, am Rennweg, wo heute die italienische Botschaft ist. Und da war der eine Flügel, der linke Flügel war der Office Wing mit seinem Büro, das in späteren Zeiten wieder Kanzlerbüro war, jetzt wieder nicht mehr Kanzlerbüro. Und auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, der Private Wing und dazwischen drei Räume, die man für beide Zwecke nutzen konnte. Also im Kongresssaal fand zwar der Wiener Kongress statt, aber auch die Weihnachtsfeiern der Familie Metternich. Und da gibt es eine schöne Geschichte von seiner Enkelin, der Pauline, wie sie hinuntergestürmt ist, den großen Christbaum angeschaut hat. Und drunter stand ein wunderbar ausziseliertes, riesiges Puppenhaus, das der Herr Rothschild gekauft hat. Also Compliance war damals noch nicht wirklich erfunden.
Naja, lieber Manfred, du hast ja nicht nur jetzt sozusagen die politischen Folgen des Wiener Kongresses sozusagen behandelt, sondern du hast auch sozusagen das künstlerische Umfeld, also den Beethoven zum Beispiel, auch immer im Visier gehabt. Ne?
Ja. Eine Station dieser großen Kongressausstellung war praktischerweise gleich in der Hofburgkapelle, Beethoven und der Wiener Kongress. Der Bursche wurde ja durchaus als Popstar und Entertainment-Protagonist angeheuert. Er hat zahllose Konzerte gegeben, wurde auch wirklich groß und durchaus auch reich im Kontext des Wiener Kongresses. Und diese Musik hat auch sehr viel zu tun mit diesem aufklärerischen Gedankengut, das auch eine Rolle gespielt hat.
Schau, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer vielleicht nicht wissen, ist, dass er dem Bundeskanzleramt, du hast das vorhin kurz gesagt, das Staatsarchiv zugeordnet ist. Und beim Staatsarchiv in Österreich ist es sich wahrscheinlich um eines der bedeutendsten Archive weltweit handelt. Da wissen wir wahrscheinlich viel zu wenig darüber, welche großartigen Schätze dort sozusagen beherbergt sind.
Auch das war, wenn wir schon beim Thema bleiben, eine Station der großen Kongressausstellung.
Ja.
Wir haben die europäischen Dokumente dort in einem Raum zusammengefasst. Beginnen mit der Goldenen Bulle, weiter über den Westfälischen Frieden, also der Westfälische Friede, der den 30-jährigen Krieg beendet hat. Eine Kapitulation zur Kunde des Sultans, der ja schlussendlich nicht gewonnen hat gegen die Vereinigten Europäischen Heere. Das ist eine lange Papierrolle mit so einer Unterschrift vom Herrn Sultan. Friedensvertrag von Saint-Germain. Berchtesgadener Schlussprotokoll, also bevor die Nazis einmarschiert sind in Österreich. Also wir hatten dort ein Konglomerat von 20 Dokumenten. Im Original natürlich die Schlussakte des Wiener Kongresses als Prunkstück. Die Dokumente waren so, dass wir keine Versicherung gefunden haben, die uns das versichert. Es sind unschätzbare Werte. Wir haben auch gut aufgepasst. Ich plaudere aus der Schule. Wir haben zu einem bestimmten Zeitpunkt dann die Originale gegen Faksimiles getauscht.
Okay.
Ich gestehe das heute, aber das war wohl adäquat. Das sind Dinge, also es ist wahrscheinlich für die, wenn man den Ort sucht, wo man die meisten und wichtigsten Dokumente zur gesamten europäischen Geschichte findet, im Original, dann ist dies das österreichische Staatsarchiv. Nebst da findet man auch noch ganz andere Sachen, etwa den Bittbrief der Witwe Mozarts, wo sie einkommt bei Hofe, dass man ihr dann doch eine Pension zahlen möge, weil sie relativ mittellos dastand, weil der Wolferl hat doch ziemlich alles durchgebracht, obwohl der nicht schlecht verdient hat. Der hatte ein Gehalt, das einem Sektionschef vergleichbar ist in seinen besten Zeiten, die er für den Staat komponiert hat, aber danach war halt nichts mehr. Und viele andere Dokumente auch, nicht zu vergessen, das Ultimatum an die Serben und die Kriegserklärung 1914. Von 1914, Ereignisse sind bekannt. Und auch das wurde am Ballhausplatz gemacht und ging von dort hinaus. Und wenn man das noch abrundet, auch die Ereignisse 1933, die bewusste Ausschaltung der Demokratie in Österreich durch Verordnungen eines cleveren Sektionschefs, der gesteuert war natürlich vom Kanzler, das Niederkartätschen der Opposition im Jahr 1934 und der Putsch der Austrofaschisten.
Ja.
Und dann die jämmerliche Kapitulation dieser schwachen putschistischen, austrofaschistischen Regierung gegenüber den Nazis im 38er Jahr. Lässt sich alles konzentrieren auf 2, 3, 4 Räume im Gebäude des Ballhausplatzes. Und das, wenn man das erlebt, dann arbeitet man mit Respekt und gerne und mit einer Hochachtung in diesen Räumlichkeiten zum Wohl der Gemeinschaft.
Ja, lieber Manfred, du hast ja wunderbare Publikationen gemacht. Die Staatskanzlei, 300 Jahre Macht und Intrige am Ballhausplatz. Du hast dann 1814, du hast das angesprochen, 1914, 2014, Ereignisse, die die Welt verändert haben. Du hast herausgegeben 2005 ein Buch vieler Herrenhäuser, 20 Wiener Palais. Auf ein bestimmtes Buch komme ich vielleicht dann noch ganz zum Schluss. Und du hast vor allem dich auch sozusagen auch ein bisschen immer mit der politischen Kultur beschäftigt. Das letzte zum Beispiel war Hofräte einflusslos Bindoktoren, 300 Jahre graue Eminenzen am Ballersplatz. Was hat dich da inspiriert zu dem letzten?
Die eigene Rolle natürlich. Ja. Also dieses durchaus schwierige Verhältnis zwischen Politik und Umsetzung und Politikberatung. Also mein Plan war es, nie irgendwo die Nummer eins zu werden. Ich war zwar ein bisschen politisch tätig, aber das war nicht so die Vorstellung. Mein Traum war es, eine wirklich gute Nummer zwei zu sein. Ja? Und dieses Verhältnis zwischen demjenigen, der entscheidet, und denjenigen oder demjenigen, der ihn berät, das ist interessant. Ja. Weil es stimmt ja nicht. Es gibt ein schönes Bonmot eines Sektionschefs im dritten Stock eines Ministerialgebäudes, der sagt, es ist mir eigentlich wurscht, wer unter mir Minister ist. Das würde ein guter Sektionschef zunächst einmal gar nicht sagen, sonst wäre er kein guter. Ja. Aber das stimmt auch nicht.
Ja, ja.
Aber dennoch mehr Einfluss als nichts haben diese Leute schon.
Ja.
Und wie ist dieser Einfluss geworden? Wie manifestiert er sich? Wie spielt sich das dann ab? Lässt sich die Spur verfolgen, ja oder nein? Das war interessant und ich beginne bei der Maria Theresia. Nur ein Spotlight, die Rolle des Sonnenfels bei der Abschaffung der Folter und der Todesstrafe zur Maria Theresianischen und josephinischen Zeiten ist eine ganz, ganz große. Mhm. Der Mann hat sein ganzes Leben dafür gekämpft und letztlich erfolgreich. Mhm. Also da sieht man, wie das gehen kann. Über die Beantwortung der Frage, wer berät den jungen Kaiser Franz Josef, wenn wir schon da so sitzen im josephinischen Gebäude, den jungen Kaiser Franz Josef, der ja viel zu früh mit 18 an die Macht kam, hat jemand beraten, intensiv, nämlich seine Mama, die Erzherzogin Sophie. Wir kennen sie aus den Sisi-Filmen. Die war nicht nur vielleicht ein bisschen hantig, die war auch sehr klug.
Ja.
Und hat gemeinsam mit der Gattin des Kaisers Ferdinand, der ja nicht mehr in der Lage war, einen Staat oder sonst irgendwas das Leben zu führen, die haben ja gemeinsam den kleinen Franz Josef gemacht. Mhm. In einem Zeitpunkt, wo das alte Regime desavouiert war und wo man einen jungen politischen Menschen an die Spitze einer völlig neuen Bewegung setzen wollte.
Ja.
Das Phänomen wiederholt sich in der Geschichte.
Das kann passieren, ja.
Und wie das erledigt war im Dezember 1848, gibt es einen kurzen Brief der Erzherzogin Sophie an den Metternich, an den Kübeck, wo sie sagt, meinen sich und die Mariandl, die Frau des Kaisers Ferdinand, da haben wir einen guten Kampf gekämpft, wir schwachen Weiber. Und dann zieht sich diese Geschichte über die Berater in der ersten Hans Kelsen als Berater der ersten Republik, aber auch den Sektionschef Hecht, diesen Erfinder und diesen Gestalter, diesen juristischen Ausgestalter des Austrofaschismus, und geht dann bis zum einem meiner Vorgänger, den Sektionschef Karlupka, der gleichzeitig Präsidialchef des Kanzleramts und Obmann des Kartellverbandes war und da die Personalpolitik sehr geprägt hat. Und dann an die Kabinette Klaus und Kreisky mit einer mich beeindruckenden Figur des Botschafters Thalberg. Mhm. Jüdische Familie, alle umgekommen, vertrieben. Widerstand kam wieder zurück. Mhm. Hat gar nicht leicht Fuß fassen können im Außenamt, weil dort waren alle anderen, die übertaucht hatten diese Zeit. Ne? Und der dann ein sehr kluger Mensch, international gute Politik gemacht hat. Bis zur heutigen Situation dieser sich zerbröselnden Kabinette und der Generalsekretäre und der Message Control und einer starken Macht eines Einflüstererkreises, der dem Funktionsträger im Alter, im Denken, im Aussehen, im Anziehen so ähnlich ist, dass man geradezu die als geklont ansehen könnte.
Ja. Lieber Manfred, ich komme da schon zur Schlussfrage. Du warst ja jetzt in einer sehr spezifischen Situation, als eine Über... Die Verfassung sieht nur eine Regierung oder keine Regierung, nicht? Also die Regierung Bierlein, ja, also politisch gesehen in einem Übergangsstadium, ja, juristisch gesehen nicht. Warst du Beraterin der Bundeskanzlerin Bierlein? Und jetzt haben wir wieder eine Situation, die aus vielen Gründen mit Notverordnungen durch Antrag des Verfassungsgerichtshofs beim Bundespräsidenten auf Exekution und so weiter, wo wir so die Verfassung ausreizen. Wie siehst denn du den Zustand der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit im Moment?
Die stehen unter Druck. Beides ja. Steht unter Druck. Jetzt bin ich nicht jemand, der unkt und Kassandra ruft. Ja? In einem wohlgeordneten Staatswesen, dem österreichischen, hält schon ganz viel an Strukturen, aber du spürst es, ob die Situation angespannt und unter Druck ist oder nicht. Und unter Druck ist sie in mehrfacher Hinsicht, das sieht man. Man nimmt den Rechtsstaat nicht so ernst, wie man ihn nehmen sollte. Also die Tonalität bei Grundrechtseingriffen war in Deutschland unter Merkel eine andere als in Österreich unter Kurz. In Deutschland hat sich die Merkel quasi entschuldigt bei jeder Maßnahme und gesagt, wir müssen es tun, aber ich weiß, das ist vorübergehend und eigentlich nicht systemkonform. Das ist die eine Tonalität. Bei uns, wurscht, machen wir. Bis der Verfassungsgerichtshof entscheidet, ist das eh schon wieder aufgehoben. Und so geht es halt.
Samt Rechtsstaat.
Nicht Rechnung tragen der Entscheidung eines anderen Staatsorgans. Es gehört zu den obersten Prinzipien. Mhm. Weil die obersten Organe ja niemand mehr über sich haben, sind ja Oberste, müssen sie das tun, was das jeweils andere oberste Organ sagt, das zu tun sei. Sonst knirscht's und kracht's. Eine sehr aggressive Haltung der Verwaltung gegenüber der Justiz, aber das sind zwei voneinander getrennte Staatsgewalten. Eine gewisse Unterschätzung und Missachtung des Parlaments, nicht nur seines Untersuchungsausschusses, auch des Parlaments insgesamt. Dabei ist das Parlament ja übergeordnet der Verwaltung. Alle diese Dinge waren in dieser Regierungszeit Bierlein in Ordnung, also verfassungskonform, auch aufgrund dieser spezifischen Situation. Sogar die Überordnung des Parlaments über die Regierung. Das ist die richtige Situation, so sollte es denn sein. Wenn es nicht so ist, leuchtet ein Blinklicht gewissermaßen und man muss vorsichtig sein, weil solche Entwicklungen haben die Tendenz, sich aus sich heraus zu verstärken und so lange zu verstärken, bis dann irgendwann einmal diese quantitative Aushöhlung in eine neue Qualität mündet und dann ist der Putsch oder die Staatskrise oder der Umsturz da. Das Nicht-Funktionieren vieler Teile ist schon vorher da, danach erst recht. Also da kann man nicht früh genug sagen, halt, nicht so, sondern etwas anders. Und da gehöre ich zu denen, die den Ruf erschallen lassen. Und ich halte es für gut, dass es sehr viele gibt, die sich artikulieren, weil, und zwar mit guten Argumenten artikulieren, das ist im Interesse des Alltagslebens der Leute, dass das Merkel gut läuft, weil wenn es nicht gut läuft, spürt das jeder.
Du hast dich in letzter Zeit in zahlreichen Fernsehsendungen, Interviews, Artikel in diversen Medien sozusagen da artikuliert. Ich glaube, wir lassen das so stehen in der Hoffnung und Verpflichtung sozusagen für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einzutreten und diese kulturellen Werte, wie sie über Jahrzehnte gut funktioniert haben, diese juristisch-kulturellen Werte auch entsprechend zu respektieren und zu achten. Ich danke dir, wünsche dir persönlich alles Gute. Wir sind jetzt gar nicht zum Reden gekommen über deine Funktion bei den Bundestheatern, aber du hast deine Kulturaffinität und Kunstaffinität an vielen Stellen des Gesprächs durchklingen lassen. Lieber Herr Sektionschef, lieber Professor, vielen herzlichen Dank für dein Kommen. Alles, alles Gute und ein herzliches Glück auf.
Danke schön.